Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode beim Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb mit Dr. Anja Kohnhäuser. Als mir Anja empfohlen wurde, habe ich sofort recherchiert und fand ganz entzückend ihre Authentizität. Denn sie lebt und liebt ihren Job und das sogar mit 3 Kindern im Gepäck. Seit 10 Jahren baut sie eine Strategieberatung auf mit 3 weiteren Gründern aus München heraus europaweit. Und lebt auch meine Philosophie, wirklich menschenzentriert zu arbeiten. Und das finde ich ganz großartig, denn wenn wir den Menschen wirklich wahrnehmen und ihm zuhören, dann haben wir große Chancen, dass sich auch Projekte erfolgreich umsetzen lassen. Insofern freut es mich, Anja heute hier bei uns zu haben, und seid gespannt auf die 157. Episode. Liebe Anja, herzlich willkommen zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es ganz großartig, dass du hier bist, weil das war irgendwie gefühlt Liebe auf den ersten Blick. Dank Lufthansa City Center, vielmehr der Beverly, die man hier jetzt auch mal nennen darf, die hatte den Instinkt, uns zu verknüpfen. Und ich bin total happy, dass wir uns kennengelernt haben, hatten schon ein kleines Vorgespräch. Aber erstmal herzlich willkommen, ein schönes Ankommen hier im Mutmacher-Podcast.
Vielen Dank, Claudia. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte. Und das war jetzt auch noch ein Speed-Dating hinterher, weil wir haben es ganz schnell jetzt auf die Straße gebracht.
Ja, genau. Genau. Du hattest eine Keynote bei Lufthansa City Center und bist mit weiteren 3 Gründern eine Strategieberatung im Bereich Digitalisierung. Und vielleicht als erstes, weil es so wie so ein kleiner Heiligenschein über dir erscheint, OMAX, habe ich gar nicht recherchiert, was die Dekodierung ist und wie das vielleicht auch zusammenhängt mit dem Matterhorn, was du mir schon verraten hast, hinter dir steckt.
Sehr gut.
Aber vielleicht ja, ein kleines Intro deinerseits und vielleicht auch verknüpft mit so ein paar Eckpfeiler, damit wir so ein Gefühl für OMAX bekommen.
Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Anja Kohnhäuser. Ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin bei der OMAX GmbH. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin vom Hintergrund her Betriebswirtschaftlerin. Ich habe in Passau studiert und bin dann nach Karlsruhe ans KIT für die Promotion. Und da ist schon der erste sehr, sehr enge Verknüpfungspunkt zu deinem Podcast, liebe Claudia. Ich habe nämlich promoviert in dem Bereich, wie der Vertrieb mit Innovationen umgeht. Habe mich sehr stark mit Vertriebsteams auseinandergesetzt.
Sehr geil.
Ja, und ich bin ja heute bei OMAX natürlich auch für den Vertrieb zuständig. Das ist natürlich in meiner Funktion sehr, sehr wichtig. Zum einen die bestehenden Kunden glücklich zu machen und weiterzuentwickeln. Und zum anderen natürlich auch neue Kunden zu gewinnen. Und ich sage gerne noch was zur Firma. Vielleicht nur ein Schwenk privat. Ich bin ja Mama von 3 Kindern. Und da spielt natürlich ein taktischer Vertrieb auch immer mal wieder eine große Rolle, wenn ich morgens meinem Sohn überzeugen möchte, dass das jetzt genau die Hose ist, die er heute unbedingt anziehen muss, um nicht zu viel Zeit zu verlieren.
Und verrate uns nochmal kurz das Alter, die Orgelpfeifen.
Die Orgelpfeifen sind 7, 7, das sind die Zwillinge, Mädchen und Junge. Und 2 ist der Nachzügler, noch ein Junge. Genau. Und OMAX Building Digital Leaders ist unser Claim und scheint hier über mir. Wir unterstützen Unternehmen dabei, Technologien, Daten und künstliche Intelligenz im Sinne der Mitarbeitenden und im Sinne des Geschäftserfolges einzusetzen. Und natürlich spielt da der Vertrieb in seiner Funktion in meinen Kundenunternehmen immer eine große Rolle, gerade in Projekten, wenn es darum geht, Zielgruppen zu aktivieren oder erfolgreich zu skalieren, den Umsatz zu steigern. Da ist der Vertrieb natürlich eine wahnsinnig wichtige Komponente, mit dem wir dann sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Also immer so in der Konstellation, wir schauen uns die Menschen an, die Technologie und die Prozesse und helfen den Unternehmen im Sinne der digitalen Transformation nach vorne zu kommen. Es sind so 300 Digitalexperten und sind in München, Berlin, Hamburg, London und Mailand vertreten, sind aus München heraus gewachsen, da ist unser Headquarter, unterstützen da heute sehr viel, auch international, weil wir über 40 Nationen haben und 50% Frauen im Bereich Data, Tech, AI jetzt auch nicht überall anzutreffen und sind ein sehr diverses, junges, motiviertes Team, das eben als Beratungshaus, als Partner an der Seite der Kunden dafür sorgt, dass die digitale Transformation gelingt.
Cool. Und wie habt ihr dann als Gründer, der vier Gründer, zusammengefunden? Das finde ich ja nochmal spannend.
Wir kennen uns aus dem universitären Hintergrund. Also über unsere Uni-Laufbahnen haben wir uns überschnitten, kennengelernt und die Firma vor über 10 Jahren hochgezogen aus München heraus.
Ja, mega. Und das ist ja eine super schöne Voraussetzung, weil man dann natürlich da schon dann eine Phase lang sich kennenlernen durfte, was ja immer nicht so ganz ohne ist, wenn man eben zusammenkommt und ein Unternehmen aufmacht, gründet. Super. Und das begann damals mit was für einer Technologie, weil ich sag mal, heute sind wir dann 10 Jahre ist ja ein Lifetime.
Ja.
Das haben wir mit ganz anderen Aktivitäten sozusagen zu tun, aber womit begann es? Und womit habt ihr vielleicht die Brücke zu schlagen? Habt ihr jetzt am meisten zu tun? Weil KI, glaube ich, ist ja da nicht unwesentlich.
Nee, ganz genau. Also gerade in den Anfängen ging es natürlich sehr viel um Sichtbarkeit in Google, Sichtbarkeit generell im World Wide Web. Wie baut man die richtigen Plattformen, um die Zielgruppen zu aktivieren? Und dann sind wir über die Zeit hinweg in den Bereich eben E-Commerce-Scaling hineingewachsen, aber auch in den Bereich, was bedeutet Big Data für die Unternehmen. Dann kam der Trend Big Data sehr schnell. Dann sind wir in Corona gelangt. Dann war generell das ganze Thema Digitalisierung natürlich in aller Munde und insbesondere auch bei unseren Kunden der Vertrieb, der digitalisiert werden sollte, wenn jetzt plötzlich die ganze Vertriebsflotte zu Hause sitzt und vorher im Auto saß und die einzelnen Kundenunternehmen abgefahren ist. Was bedeutet das? Wie macht man das? Also gerade auch Sales Cockpits haben wir da sehr viel gebaut und denen zu helfen, umzuschalten von Präsenztermin auf Digitaltermin und auch die Schulungen und die Transformation und den Change, den das dann bedeutet, mitbegleitet. Und dann kam natürlich sehr schnell nach Big Data das ganze Thema KI und die Tools und alles, was es dann zur Verfügung gab, haben sich natürlich auch sehr stark entwickelt in den letzten Monaten und Wochen und tun es weiterhin. Und das ist so die sozusagen der Verlauf der letzten Jahre. Man kann eigentlich immer sagen, wir haben uns immer darauf konzentriert, was sind die nächsten Trends aus einer digitalen Perspektive, die unsere Kunden treffen und beschäftigen und haben uns dafür dann entsprechend aufgestellt, um der richtige Partner zu sein.
Und was ist es sozusagen heute, wo du sagst, Mensch, das ist wirklich das Besondere oder das ist vielleicht auch damit, wo wir uns abheben, weil es gibt ja schon, muss man ehrlicherweise sagen, ein paar mehr Strategieberatung im Bereich Digitalisierung. Und wann würdest du sagen, ist ein Kunde passend für euch oder andersrum? Was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Was macht ihr anders als alle anderen?
Ich fange mit dem zweiten Teil der Frage an. Wir unterstützen sehr viel mittelständische Unternehmen und große Unternehmen dabei, die digitale Transformation und die KI-Reise wirklich auf die Straße zu bringen und umzusetzen. Also wir sind sehr stark darin, to make it happen, wirklich die Transformation
I like very much.
zu realisieren.
To make it happen.
zu realisieren, nicht nur PowerPoint-Slides, sondern wirklich konkrete, greifbare Ergebnisse in Form von einem Business Case, in Form von einem Return on Invest, wie es in unserer Welt so schön heißt, herbeizuführen und nicht nur darüber zu reden. Und das machen vielleicht auch ein paar Unternehmen. Bei uns ist es so, dass wir von der Ansprache der Zielgruppe vorne am digitalen Kontaktpunkt, das kann eine Google-Plattform sein, das kann eine Webseite sein, das kann Social Media sein, Amazon, je nachdem, was man für ein Geschäftsmodell hat, über die technische Infrastruktur, die eigene Webseite, das Portal hinweg, bis hin zur innengerichteten Digitalisierung. Wie arbeiten die Teams in Marketing, in Vertrieb, im Customer Service, aber dann auch in die Supply Chain hinein? Die Digitalisierung komplett, wir nennen das End-to-End, in der Lage sind, mit unseren Kunden einmal zu optimieren. Und das macht uns schon sehr besonders, weil das ist von ganz vorne gedacht, wo du die Zielgruppe wirklich erstmal aktivierst und für das Produkt und für den Kauf vorbereitest, bis nach hinten hin in den Teams, wie sie dann arbeiten. Und gerade auch diese internen Prozesse haben ja dann auch sehr stark mit Upselling, Cross-Selling, Weiterentwicklung der Kunden zu tun. Und das ergibt eigentlich ein 360-Grad-Bild, das wahnsinnig wichtig ist heutzutage für viele Unternehmen, wo es ja nicht nur um Umsatzsteigerung, sondern insbesondere auch um Kosteneffizienzen geht. Und die können wir mit diesem Ansatz exzellent heben.
Super cool. Vielen Dank für die tolle Beschreibung. Und du hast es in einem der ersten Sätze schon genannt, dem Mitarbeiter entsprechend. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Der fühlt sich sozusagen auch so an, als wenn ihr das besonders berücksichtigt, weil ich sag mal, machen wir uns nichts vor. Also Veränderungen ist einfach nur mal in unserer Kultur nicht als das Fest sozusagen abgespeichert, sondern eher mit Widerstand behaftet. Und das muss jeder irgendwie für sinnvoll erklären oder einfach auch einen Sinn darin sehen. Wie, also erstmal A, durch dein Nicken, für die, die es per Audio hören, Anja bestätigt durch ein Nicken, aber gleichzeitig ist dann auch für mich eine Frage, wie kriegt ihr das hin? Weil das ist ja, glaube ich, der größte Hebel, den ihr überhaupt haben könnt. Ich meine, ihr habt natürlich die fachliche Expertise, fein, aber letztendlich musst du, in dem Fall tatsächlich musst, verwende ich weniger das Wort, wirklich die Leute mitnehmen. Und was ist da sozusagen euer Hebel, wo ihr einfach gute Erfahrungen gemacht habt und was man vielleicht sogar als kleine Empfehlung auch teilen kann?
Ja, also sehr, sehr wichtige Frage und eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Weil wenn wir nur in Technologie und Prozessen denken, dann haben wir zwei wichtige Aspekte abgedeckt, aber wir vergessen die Menschen. Und am Ende des Tages sitzen da Menschen, die diese Technologie anwenden und die diese Prozesse einhalten. Und deshalb ist es wichtig, bei den Menschen zu starten. Wir starten tatsächlich immer mit der Befragung der Mitarbeitenden. Wir führen Interviews, bevor wir überhaupt irgendeine schlaue Empfehlung aussprechen, um einmal zu verstehen, was die Firma eigentlich gerade bewegt, in welchem Status quo sie sich befindet und wie wir sie befähigen können, in Zukunft erfolgreich Digitalisierung oder künstliche Intelligenz zu leben. Weil es ist nicht der Fall, dass die Mitarbeitenden KI nicht verstehen. Die fühlen sich einfach nur nicht gehört. Und es ist nicht das Problem eines Trainings, es ist das Problem des Zuhörens. Man hört ihnen nicht zu. Und dann kommen gute Tools, die sicherlich ihre Daseinsberechtigung haben, mit denen die Mitarbeitenden aber nichts anfangen können. Und deshalb starten wir immer bei den Menschen. Sonst läufst du natürlich Gefahr, dass du irgendwie das Gefühl hast, jetzt aus einer Vertriebsperspektive, was hilft mir das, um meine Vertriebsziele zu erreichen? Die stellen sich ja immer die gleichen Fragen. What's in for me? Wie hilft mir das, die KI jetzt meine Ziele zu erreichen? Oder man fühlt sich gar nicht so richtig fähig genug, um diese KI zu benutzen. Man hat ja auch unterschiedliche Typen. Da kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Wir teilen ja die Teilnehmenden oder die Menschen, die es betrifft, auch in Typen ein. Oder vielleicht gab es jüngst, oder auch wenn es schon 2-3 Jahre her ist, ein total chaotisches CRM, ERP oder Softwareprojekt, das den Menschen noch in den Knochen steckt. Und jetzt kommt die KI daher. Das sind alles Sachen, die müssen wir wissen. Und auch, ob das Leadership-Team eigentlich in der Lage ist, so eine KI-Phase da voranzugehen. Also ist das Leadership-Team eigentlich trusted und hat es das Vertrauen von den Mitarbeitenden voranzugehen und diese KI-Initiative zu lenken und damit die Mitarbeitenden zu überzeugen, mitzumachen? Mhm. Vielleicht noch kurz zu den Typen, wenn es gerade gut passt. Eigentlich haben wir immer so 4 Typen, wenn es um das Thema KI geht. Ist immer ein bisschen abhängig von den Unternehmen, aber man hat eigentlich immer so die KI-Enthusiasten. Das sind die Menschen, die natürlich sich total drauf freuen und sagen, endlich kommt da mal ein bisschen Schwung in die Bude und wir warten schon die ganze Zeit, dass wir da jetzt auch mal starten, und die freuen sich auch aufs Experimentieren. Dann hat man immer die Skeptiker, die skeptischen Menschen, die einfach bisschen zurückhaltend sind und einfach alles hinterfragen, ist es auch wirklich sicher? Das sind dann auch diese Themen Sicherheit, diese Themen Arbeitsplatzsicherheit in dem Kontext. Dann gibt es die dritte Gruppe, die sind davon nochmal so ein bisschen abzugrenzen. Das sind die stillen Verweigerer. Die sind nicht mehr skeptisch, sondern die haben schon festgelegt, dass das für sie nichts ist. Das ist wichtig zu verstehen, wie viele das sind, warum das so ist, wo das herkommt, zum Beispiel von einem gescheiterten CRM-Projekt. Und wie man da dann die Schleife hinkriegt, dass man mit denen ein Arbeitsumfeld schafft, dass sie aus ihrer Verweigerersituation rauskommen in at least to give it a chance, also dass man es zumindest mal versucht. Und dann gibt's meistens auch noch welche, die einfach so ein bisschen abgeschlossen haben und sich denken, oh, ich habe jetzt irgendwie 10 Tools gesehen, die so die Veteranen unter den Mitarbeitenden, die dann irgendwie sagen, oh, ich habe jetzt hier echt Overload an Trainings. Und also da glaube ich, es sind so vier unterschiedliche Gruppen, mit denen man speziell umgehen muss und einen guten Weg finden muss nach vorne raus.
Sehr cool. Und wenn du jetzt so, also ich meine, dann scheint es irgendwie so ein Prozess zu sein, der geht, ich sag mal, Minimum 3, 4, 5, 6 Monate. Wie ist das vom Timing her? Hängt natürlich auch klar von der Firmengröße ab, aber so um und bei.
Es geht relativ schnell. Also die Interviews, da sind wir sehr zackig. Da gehen wir mit einem Framework strukturiert vor. Wir können das sowohl mit persönlichen Gesprächen machen, um so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Wir können auch Online-Surveys rausschicken, dass man online einen gewissen Teil der Fragen beantwortet. Und diese Mischung befähigt uns eigentlich schon in 4 bis 6 Wochen ein gutes Verständnis der Menschen zu haben, der Vorbehalte, aber auch der Chancen, die sie sehen. Und ganz, ganz wichtig, Claudia, der Ideen, die sie haben, wie ihnen KI helfen kann. Weil das ist ja sowas, das hat noch nie jemand, haben die meisten nicht gefragt. Was glauben denn die Mitarbeitenden, wo ihnen KI heute helfen kann?
Ja, genau. Also da kommen wir wieder zu diesem Zuhören, ne, und einfach gehört werden, weil ich bin ja auch felsenfest davon überzeugt, dass die ganzen Chancen und ich sag mal Schätze innerhalb des Unternehmens liegen. Und wenn man da einfach wirklich wahrhaftig ehrlich fragt, kommt es zu ganz tollen Erkenntnissen. Okay, und wenn du dann hat man gefragt, dann erarbeitet man bestimmt, dann kommen da Dinge raus, ihr lenkt ihr steuert mit Workshops wahrscheinlich und dann am Ende im besten Fall habt ihr eine Idee von eines möglichen Tools, was ich sag mal den Vertrieb in dem Fall als Beispiel unterstützen kann, und der kam dann aus dem Team heraus, und wird man das dann irgendwie technologisch umsetzen? Fragezeichen. Und wenn ja, wie? Weil sowas zu konzipieren ist ja auch ein ziemliches Invest, und das braucht es dann natürlich auch irgendwie, diese Grundlage seitens des Unternehmens. Also da interessiert mich nochmal dieser Prozess, wie der sozusagen auch in seine Umsetzung kommt.
Also es ist ganz wichtig, dass in solchen Projekten sich das auch so anfühlt und am Ende häufig so ist, dass die Mitarbeitenden der Kundenunternehmen das Konzept geschrieben haben. Also das ist nichts, was wir von außen sozusagen reingeben und aufdrücken, sondern das ist vielmehr ein Gemeinschaftswerk. Aus unserem Tech-Team sitzen die Personen mit den Kundenunternehmen, Tech-Team-Mitarbeitenden zusammen und schreiben nieder, was ihnen wichtig ist und was technologisch wichtig ist. Das Gleiche passiert für die Daten, das Gleiche passiert vielleicht für die aus dem Kundenservice etc. Da kommen wirklich diejenigen zusammen, die beide die gleiche Sprache sprechen. Das ist ganz wichtig. Und es ist sehr viel kommt vom Kundenunternehmen, damit das Konzept auch wirklich passt. Weil ich sage auch immer, die Projekte sind nur erfolgreich, wenn wir 5, 6 Monate, nachdem wir das alles auf die Straße gebracht haben, nochmal anrufen und nachfragen, läuft alles? Gibt es noch irgendwelche Themen? Und die Kunden sagen zu uns, es läuft, die Mitarbeitenden haben es akzeptiert, wir entwickeln schon wieder weiter, haben schon neue Themen, also sind schon neue Themen angegangen. Das ist so vom Mindset her ganz wichtig. Dieses Konzept wird gemeinschaftlich erstellt, weil sonst passt es nicht. Mhm. Und wir können das outside-in nicht.
Ja.
Und dann gibt es,
Go ahead. Mhm.
Und dann gibt es zu dem Konzept immer auch einen Business Case. Weil das Management will natürlich messen können, was bringt es mir, welchen Return on Invest, hatte ich vorhin auch schon gesagt, welchen Invest überhaupt mal, wie übersetzt sich das in eine gewisse zeitliche Abfolge, was muss ich jetzt investieren, was habe ich für laufende Kosten, wann amortisiert sich das, was bedeutet das für meine Unternehmenswert, wie passt das zu meinem bestehenden Tech-Stack. Das wird in Form von einem Business Case sehr gut begleitet, so dass man zu jedem Zeitpunkt auch dem Management sagen kann, das ist geplant, das sind die Kosten, das ist der Return. Und damit sprechen wir auch automatisch schon sehr, sehr früh alle von den gleichen Erwartungen. Weil sonst ist es sehr schwierig, Erfolg zu definieren. Natürlich hat so eine KI idealerweise nicht nur Einfluss auf die Kosten und den Umsatz, sondern vielleicht auch auf solche Themen wie Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung. Also idealer auch Kundenzufriedenheit. Der Kunde soll das ja auch toll finden, wenn wir jetzt einen Customer Service haben, wo er schneller durchkommt. Also wir versuchen dann auch auf unterschiedlichen Ebenen die KPIs zu definieren, die natürlich in erster Linie Finanzzahlen sind, aber in zweiter Linie direkt danach gefolgt, will man ja auch als modernes Unternehmen wahrgenommen werden und sicher gehen, dass Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit zum Beispiel auch sich positiv entwickeln durch so eine Initiative.
Mhm. Und hast du gerade mal ein Beispiel für ein Projekt, wo sowohl, also das ist einfach so ein kleines Bilderbuchprojekt, damit es irgendwie anfassbar wird, was man dann gemeinsam auch entwickelt hat und was dann letztendlich für einen Mehrwert aber für den Vertrieb herumgekommen ist?
Wir haben zum Beispiel gerade dieses Thema Dokumentation eines Field Sales Teams, also das Team im Außenvertrieb, war sozusagen viel auf der Straße. Und dann ging es darum, wie funktioniert eigentlich die Dokumentation? Da gibt es heute in vielen CRM-Tools tolle Möglichkeiten, über Sprachnachrichten die Dokumentation zu pflegen. Das heißt, man setzt sich danach nicht mehr hin und schreibt seinen Bericht. Mhm. Man kann eigentlich, wenn das jetzt ein B2B-Setup ist, wo man von einem Kunden zum anderen fährt, über die App per Sprachnachricht seine Dokumentation einsprechen und hat somit schon mal, ich sage jetzt mal, 70-80% der Arbeit im CRM-System getan. Mega. Der Rest ist dann vielleicht nochmal ein bisschen Nachbearbeitung oder nochmal irgendwo ein Highlight setzen oder nochmal einen anderen Kollegen irgendwie zu vertaggen, dass der die Nachricht auch noch sieht. Das kann man auch über die Sprachnachricht, aber es ist danach noch bearbeitbar. Cool. Der Vertriebsinnendienst sieht direkt in dem Moment, was da drinnen steht, kann gegebenenfalls direkt dann hinterher und nochmal ein Follow-up machen und sozusagen aktiv werden. Das ist natürlich total toll. Und der Customer Service auch. Also sind so Dimensionen in dem Fall Beispiel gewesen, dass wir Innendienst, Außendienst und Customer Service just in time verbinden konnten. Wenn der Außendienst nach dem Besuch gleich die Sprachnachricht sozusagen eingepflegt hat, aber auch der Customer Service, wenn da irgendwas aufgepoppt ist, dann waren automatisch die Kalender verbunden. Also wir wissen, es gab einen Anruf im Customer Service und da wurde irgendetwas besprochen. Der Vertriebler, die Vertrieblerin ist am nächsten Tag beim Kunden vor Ort, kriegt dann automatisch die Message zugeteilt, hey, da gab es gestern ein Gespräch im Customer Service, das war übrigens das Thema. So kommt man natürlich auch deutlich vorbereiteter bei dem Kundenunternehmen an und kann an das Gespräch am Ende des Tages nochmal ansetzen. Und man hat in vielen Unternehmen, auch gerade im B2B-Kontext, die Herausforderung, dass die Projekte oder die Produkte sehr komplex sind und sehr umfangreich. Wir haben zum Beispiel auch ein Beispiel im MedTech, da geht es dann auch noch sehr stark um Regulatorik. Was darf man den Kunden eigentlich alles raten und nicht? Was ist eigentlich noch erlaubt im Rahmen der rechtlichen und der regulatorischen Anforderungen? Und da haben wir beispielsweise auch einen sogenannten Agent, also einen Agenten gebaut, der auf sämtliche Informationen aller Kundenunternehmen zugreift und dann in der Lage war, dem Vertrieb in einer Situation auch ad hoc schnell Antworten zu geben. Also man kennt das, man sitzt dem Kunden gegenüber, man bespricht irgendwie ein gewisses Produkt und ist schon relativ weit in der Anbahnung und dann kommen noch so ein paar Fragen. Und diese Fragen haben wir wirklich geschafft, für die Vertriebsmitarbeitenden sehr gut und auf den Punkt beantworten zu können, auf Basis von so einem Agenten, der geschlossen, natürlich nicht im World Wide Web nach den Informationen sucht, sondern geschlossen in dem Umfeld für das jeweilige Unternehmen. Da sind nur die Informationen drin des Unternehmens. Und damit hat man natürlich auch in einer speziellen Nische, in der es mal ein paar spitze Fragen zu einer Regulatorik gibt, die man vielleicht auch noch nicht hatte, die Möglichkeit, schnell im Kundentermin das zu zeigen. Und wir haben das sogar in dem Fall so inszeniert, dass die Kunden und Kundinnen das auch selber nutzen konnten.
Mm.
Also das, wir haben also ganz auch offen gespielt, so nach dem Motto, ich habe da nochmal einen Kollegen dabei, den virtuellen Kollegen, der hier nochmal die Fragen beantworten kann und auf hunderte von Projekten und Informationen zugreift, die alle in unserer Welt zusammengetragen worden sind. Das wirkt auch modern in so einem Kundengespräch, muss man ehrlicherweise sagen. Das kann man einbinden.
Und das sind alles, das ist wahrscheinlich aber ein Konzept, ein technologisches Konzept, was individuell auf den Kunden dann programmiert wurde oder arbeitet?
Letzteres ja, weil das ist natürlich dann ein Large Language Model, das sich nur den Themen bedient, die auch eben in diesem Umfeld sind. Das zweite war eine Zusatzfunktion, also das erste, entschuldige, war eine Zusatzfunktion von einem bestehenden CRM-System, das jetzt auch diese Sprachdokumentation angeboten hatte. Und es ist tatsächlich immer so, Claudia, wenn wir in Unternehmen kommen, und uns den Vertrieb anschauen und mit welchem CRM sie arbeiten, die haben häufig schon wirklich tolle Tools, nutzen aber nur 20%. Mhm. Ach, weil krass, ne? ihnen mhm. einfach nicht zugehört mhm. wurde und weil die dann einmal trainiert worden sind vor 3 oder 4 Jahren und es folgt dann häufig keine kontinuierliche Weiterentwicklung. Mhm. Und die haben auch keine Möglichkeit, sich da weiter zu, also die müssen sich wirklich proaktiv täglich mit diesem CRM-System beschäftigen, was ihnen dann wieder nichts bringt für die Vertriebsprovision. Also verstehe ich auch, dass da die eigene Motivation, sich da jetzt weiter zu selbst zu schulen, wirklich limitiert ist.
Und das ist ja auch super unterschätzt, ne? Also ich meine, das kenne ich selber von mir oder wenn man ehrlich in den Spiegel schaut, wie produktiv nutzt man wirklich jedes technische Tool. Also da kann ich mir das letztendlich auch auf die Fahne schreiben. Und das ist ja ein wahnsinniger Asset wahrscheinlich. Aber talking about assets oder talking about treasures, was ist denn aus deiner Sicht in all den Jahren jetzt so dein Vertriebshack, wo du sagst, hey, wenn ich euch, liebe Leute da draußen, Zuhörer, Zuschauer, was teilen da von den 10 Jahren, gerade in Bezug auf Digitalisierung und Vertrieb, dann dürft ihr unbedingt hier hinschauen, weil...
Also vielleicht 2 Sachen. Das eine ist ein bisschen genereller auf der Unternehmensebene, das ist das Thema Mindset. Mhm. Das ist sehr eng natürlich mit dem Thema People, Menschen, die dort agieren, verbunden. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, in welchem Mindset sich die Unternehmen bewegen, gerade im Vertrieb. Welche Rolle spielt das Mittelmanagement? Wie kann das Mittelmanagement das Mindset beeinflussen? Auch Stichwort gerade Training, CRM. Sind wir wirklich so, dass wir regelmäßig dafür sorgen, dass unsere Mitarbeitenden Zugang haben zu den neuesten Tools, zu den neuesten Features? Enablen wir sie? Bringen wir sie in die Lage, dass sie diese Tools nutzen? Das hat viel mit dem Mindset und mit der Kultur, die im Vertrieb herrscht, tun.
Und was würdest du, bevor wir zu 2 kommen, da empfehlen? Weil Mindset ist natürlich ein Riesenthema. Und ich meine, du hast schon angedeutet, dass dieses Mitnehmen aus dem Team heraus, was kreieren, es zu seinen eigenen machen, ist ja, glaube ich, eins. Aber gibt es darüber hinaus noch etwas, wo du sagst, Mensch, das in Bezug auf Mindset, wenn ich irgendwie, weiß ich, wenn du eine Sache, lieber Zuhörer, Zuschauer, irgendwie rausnimmst, dann guck mal in deiner Firma nach X. Gibt es da noch was dir dazu einfällt?
Insbesondere in dem Kontext, in dem ich mich bewege, versuche ich das Mindset positiv zu beeinflussen, indem ich das Technologische sichtbar mache. Häufig ist die KI, die wird gar nicht sichtbar gemacht. Die wird den Menschen irgendwie auf den Laptop gespielt oder ins CRM gespielt, aber die spielt keine Rolle. Die spielt keine Rolle in den Abteilungsleiter-Meetings, die spielt keine Rolle in den persönlichen wöchentlichen Sure-Fixes. Die kommt einfach nicht vor. Die ist einfach komplett versteckt im Hintergrund und soll aber dann eine Riesenrolle spielen und komplett auf das Umsatzergebnis Einfluss nehmen. Das heißt, dieses Sichtbarmachen in den unterschiedlichen Varianten, wie sie Sinn machen, ist sehr, 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 sehr wichtig. Wie können wir diese Technologie auch in unsere Sure Fixes integrieren? Mit dem Kunden, mit unseren internen Stakeholdern. Cool. Das ist wichtig.
Okay, danke dir.
Ja, auf jeden Fall.
Dann hast du noch das Zweite.
Das Zweite war noch talking about Vertriebshack. Ich versuche, die Menschen in der Vertriebssituation immer zum Lachen zu bringen. Und zwar nicht so mit so einem flachen Spruch, aller nur die Harten kommen in den Garten, sondern wirklich ein richtiges, ernst gemeintes, herzliches Lachen, weil man dann hinter der professionellen Fassade, finde ich, immer den wahren Menschen noch ein bisschen besser erkennen kann. Und das hilft mir total, um die Person gegenüber einzuschätzen. Also dieses, und es macht auch Spaß. Also es bringt auch so eine Leichtigkeit und so eine Lockerheit rein. Natürlich, wir arbeiten alle viel, dann sage ich immer, dann muss es wenigstens Spaß machen. Und deshalb finde ich dieses, jemanden Lachen zum Lachen bringen zu wollen, finde ich eigentlich immer einen tollen Hack, der nicht nur im Vertrieb gut funktioniert. Das funktioniert natürlich auch in anderen Abteilungen. Aber das ist sicherlich ein Hack, um den Menschen noch ein bisschen genauer zu sehen und zu verstehen.
Ja, und Spaß zusammen zu haben im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Weil das ist, wie du richtig sagst, also Spaß haben ist ein großer Faktor. Und witzigerweise kommen wir aus einer Kultur, wo, ich sag mal, Business eher gelebt wird, fokussiert, ernst und konzentriert, anstatt dafür zu sorgen, dass es auch locker, leicht und mit Humor gehen kann und sogar noch vielleicht locker und leichter fluppt als die ursprüngliche Variante, die wir so haben. Ja, sehr cool.
Ja.
Sehr schön. Ich merke schon, liebe Anja, wir können irgendwie Stunden quatschen. Das müssen wir auch unbedingt noch nachholen. Das ist ja sozusagen unser erstes längeres Date. Aber wenn du jetzt nochmal zurückguckst über die letzte halbe Stunde knapp, was gibt es noch etwas, was du teilen möchtest, was wir jetzt nicht angesprochen haben und auf jeden Fall noch irgendwie platziert werden darf?
Also vielleicht noch so ein bisschen die beobachteten Killer von KI und digitalen Transformationsprojekten kommen sie aus Leadership Gaps, also dass die Abteilungsleitungen nicht gut abgestimmt sind, dass die Menschen sich nicht gut abgesprochen haben, wer eigentlich welche Rolle einnimmt. Ein zweiter Killer ist, dass irgendjemanden zusätzlich aufstülpt, der eigentlich dafür keine Zeit hat, das erfolgreich umzusetzen. Also wir sehen dann, dass zum Beispiel das Tech-Team oder zum Beispiel die Assistenz von dem CTO, die Stabsstelle. Also wir sehen häufig, dass einzelne Personen einen Hut aufbekommen. Angesichts der aktuellen Projektlage, in der die sich befinden, ist es häufig sehr, sehr schwierig, wirklich so ein großes Thema wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz zu treiben. Gerade in mittelständischen Unternehmen ist es da, glaube ich, wichtig, dass man eine Taskforce bildet, in der idealerweise auch viele AI-Enthusiasten sind, aber bitte auch unbedingt Repräsentanten der anderen Gruppen. Das ist auch wichtig. Und die Komplexität, mit der man am Anfang startet, ist häufig sehr, sehr hoch. Also viele starten mit sehr komplexen Cases, starten sehr groß, planen sehr lange, dann ist man sehr schnell strategiemüde. Je länger man plant, habe ich manchmal das Gefühl, umso mehr Gründe gibt es, es nicht zu tun. Manchmal hilft man sich, wenn man schnell ins Doing kommt und erstmal klein startet mit einem kleinen Piloten und dann die Ergebnisse sichtbar machen, dann die Ergebnisse teilt und die anderen mitnimmt, auch gerade die unterschiedlichen Gruppen, die es dann gibt.
Vielleicht auch schon die Erfolge feiert, ne?
Ja,
damit
genau,
man sozusagen ein Warming Up kommt, wo es dann Spaß macht.
Das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und viele vergessen tatsächlich immer das Mittelmanagement. Man hat immer so die Geschäftsführung, die möchte jetzt KI unbedingt nutzen, um die Firma auch zukunftsorientiert und modern aufzustellen. Das ist super. Das ist unbedingt wichtig. Und dann hat man häufig die Tech-Teams, dann hat man häufig die Datenschutz-Teams, vielleicht noch Datenteams an sich. Und dann diejenigen, die es betrifft. Und dazwischen, das Mittelmanagement hat häufig keine so richtige Rolle. Und das ist aber unglaublich wichtig, weil die müssen empowered werden, um eben in diesen wöchentlichen Sure Fixes oder jeden Tag in den Team-Meetings das nach vorne zu stellen und zu sagen, und wir machen ja jetzt ein großes KI-Projekt. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig und wird häufig unterschätzt von den Unternehmen, wie man das erfolgreich aufsetzt.
Ja, schön.
Und dem Kind auch einen Namen geben.
Ja.
Das ist vielleicht auch noch etwas. Also viele starten ja dann irgendwie KI. Da muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Tun wir uns jetzt so einen großen Gefallen in unserer Kultur und in unserem Status quo, das jetzt KI zu nennen? Oder haben wir dann schon so viele Leute, die resignieren? Müssen wir es vielleicht anders nennen. Aber ich finde es schon wichtig, dem Programm oder dem Projekt oder was man da auch macht, in der Sichtbarkeit auch einen gewissen Namen zu geben, der Lust darauf macht, dabei zu sein.
Im besten Fall da, wo man auch hin will, ne? Also sozusagen so kurz und knackig das, was es dann letztendlich als Mehrwert auch schaffen soll. Das finde ich immer genial, wenn man das irgendwie als Projekttitel irgendwie herstellen kann, damit dann im Grunde jedes Mal, wenn du es benennst, eigentlich auch klar ist, da geht's hin und das ist irgendwie das Ziel. Dann freuen sich am Ende des Tages ist irgendwie auch alle dabei, ob bewusst oder unbewusst. Anja, das war großartig. Vielen, vielen Dank für all die Inspiration und für dein On-Fire-Sein. I love it.
Danke dir.
Und auch, ja schön, eine ich meine, es ist ja schon auch männerdominiert, aber auch dich in deiner Leidenschaft und dem Feuer für die Digitalisierung irgendwie zu erleben, das war mir jetzt eine wahre Freude. Keep on going, you all, und weiterhin ganz viel Erfolg. Und ich freue mich, wenn wir gemeinsam uns regelmäßig irgendwie austauschen.
Freue ich mich auch. Vielen Dank, Claudia, dass ich dabei sein durfte.
Mach's gut. Liebe Grüße nach München. Ciao, ciao.
Ciao. We'll be right back.